Gesamtthema dieser Bibelkonferenz: Wir sahen seine Herrlichkeit. Und nun haben wir ein Unterthema, das scheint vorerst gar nicht zum Gesamtthema zu passen. Im Gegenteil, das Thema für heute Abend heißt verzehrendes Feuer. Verzehrendes Feuer. Grundsätzlich gilt ja hier auf der Langensteinbacher Höhe, dass wir allem glauben, was geschrieben steht. In den Grundtexten Hebräisch, Altes, Griechisch, Neues Testament. Dass wir uns möglichst wenig eigene Gedanken machen über das Wort Gottes, über die Bibel, sondern dass wir uns grundsätzlich ganz unter die Bibel als Wort Gottes stellen, beugen. Und allein durch den Geist, der uns geschenkt ist, keinen geringeren als der Heilige Geist, befähigt sind und werden, diese Gottesaussprüche sehen, verstehen und verwalten zu können. Einfach als Gnadengabe Gottes. So hören wir hier der Reihe nach biblische Begriffe, die Fragestellungen, die Antworten, die Probleme und ihre Lösung. Verzehrendes Feuer. 5. Mose 4, Vers 24. Denn Jehova, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott. Erstes Gotteswort. Eigenartig zu lesen in 5. Mose 18, die Verse 15 bis 18. Vers 15 spricht Mose. Einen Propheten aus deiner Mitte, gemeint ist Israel, aus deinen Brüdern, gleich mir, Mose, wird Jehova, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du aus Israel von Jehova, deinem Gott, am Horeb begehrt hast, am Tage der Versammlung, indem du sprachst, das ist eigenartig, was die, das Volk Israel, am Sinai, anlässlich der Gesetzgebung, von Gott begehrte. Indem du sprachst, ich möchte nicht weiter die Stimme Jehovas, meines Gottes, hören, und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Jetzt nicht weiterlesen. Jetzt können wir gespannt sein, was Gott dem Mose für eine Antwort gibt auf dieses Ansuchen des geprüften Volkes. Und Jehova sprach zu mir: Gut ist, was sie geredet haben. Sie haben wohl geredet. Ja, so etwas. So etwas. Sie haben wohl geredet. Einen Propheten gleich dir, bestätigt jetzt Gott dem Mose. Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, und ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Wie heißt dieser Prophet gleich wie Mose? Jesus Christus. Eigenartige Dinge. Gott gibt diesem Ansinnen, diesem Willen, diesem Begehr des Volkes nicht nur Recht, sondern er heißt es gut. Da wäre viel dazu zu sagen. Jesus kommt zur Erlösung in den Kosmos, in seine Schöpfung, persönlich. Durch seinen Geist ist er überall gegenwärtig. Aber persönlich, und spricht zum Vater: Vater, an diesen Dingen, die das Gesetz verlangte, sämtliche Opferforderungen, hast du, Gott, mein Vater, gar nicht gewollt, du. Noch hast du Wohlgefallen daran gefunden, noch hast du sie gefordert. Ja, wer denn? Eben. Heilige Engel. Ich mache auf eine kleine, gewaltige Aussage aufmerksam. Israel begann mit den Worten: Ich möchte nicht weiter die Stimme Jehovas, meines Gottes, hören. Die Stimme Jehovas, ich will mich vorsichtig ausdrücken, für mich bin ich überzeugt, braucht nicht unbedingt der Herr selbst zu sein. Johannes der Täufer zum Beispiel wird wie genannt? Er ist die Stimme des Herrn. Als Propaganda-Vorläufer für Jesus Christus in Niedrigkeit. Kleiner Hinweis. Denn der Gott Israels ist ein verzehrendes Feuer, haben wir als erste Stelle gelesen, zur Kenntnis genommen. Und jetzt eigenartig diese Nachbemerkung von Seiten Gottes an Mose. Wir sind an Punkt 1, nämlich: Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, lesen wir jetzt wo? Im Hebräerbrief. Schlagen wir auf, Hebräer 12, Vers 18. Hebräer 12. Vers 18. Nach meiner Überzeugung von Paulus geschrieben. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte. Ja, Stimme der Worte. Paulus schreibt an einer Stelle, und so recht hat er noch nie gehabt wie heute: Es schwirren viele unzählige Stimmen durch die Luft, durch den Weltraum. Stimmt das heute? Ihr Lieben, was da alles wird durch uns hindurch, nicht? Und durch alle Mauern und so, an Bildern und Worten und Stimmen und Stimmen. Eine lösende kleine Bemerkung dazu. Der gute Hirte erklärt, meine Schafe hören, welches meine Stimme ist. Lass mich das einmal so sagen. Kenne die Wellenlänge der persönlichen Stimme Jesu Christi. Und neben ihm, neben dieser einen Stimme, persönlichster Art, schwirren unzählige Stimmen durchs ganze Weltall. Und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde, denn sie konnte nicht ertragen, was geboten wurde. Aha. Und jetzt dürfen wir noch schnell uns, ich hoffe, von Herzen freuend, erinnern, dass Gott selber an dem Vorgang kein Wohlgefallen gehabt hat. Die sonderbare, wunderbare Antwort über Mose an das schwer geprüfte Volk. Also, ihr Hebräer, die an Christus glauben, ihr seid nicht zu einer solchen Stimme gekommen. Dann war noch ein Wort, Vers 20. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion, der Stadt des lebendigen Gottes und so weiter. Das sind also das erste am Sinai wohl ein Vorgang zuvor in der Härte des Gesetzes und Unbarmherzigkeit der Dinge, um die es da ging. Es ist heilig, gerecht und gut, weiß aber nicht von Gnade und Barmherzigkeit, das Gesetz selber. Es kommt Hebräer 12, Vers 29. Das ist der erste Punkt, den wir jetzt näher ansehen müssen. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, und jetzt? Machen wir uns gar keine Gedanken, sondern hören wir weiter die Schrift. Das ist immer mein Prinzip. Kein Buch in der ganzen Weltliteratur stellt uns fast mit jedem Satz, den wir lesen, vor neue Fragen, die wir vorerst nicht beantworten können. Stellt Probleme geistlicher, sehr gewaltiger Natur vor uns hin, deren Lösung uns meistens nicht nur unmöglich erscheint, sondern sogar als Widerspruch mit anderen Bibelstellen sich präsentiert. Ich darf gleich sagen, die göttlichen Lösungen dieser Probleme und die Beantwortung dieser Fragen, die finden sich alle aufs Wunderbarste in unserer Bibel wieder selbst. Jetzt schlagen wir auf Zweiten Mose 24, 17. Unsere Bibel ist ihr eigenes Konversationslexikon. Die legt sich selber aus. Und dann haben wir göttliche Lösungen von Problemen und göttliche Antworten. Zweiten Mose 24, 17. Wieder eigenartig, wunderbar. Vers 16. Und die Herrlichkeit Jehovas ruhte auf dem Berge Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tage rief er Mose aus der Mitte der Wolke. Und das Ansehen der Herrlichkeit Jehovas war wie ein verzehrendes Feuer. Mit was wird also hier schon das damalige verzehrende Feuer verglichen oder gleichgestellt? Mit der Herrlichkeit Gottes. Ja, was gilt jetzt? Unser Thema, wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, Problem über Problem, Fragen komplexer über Fragen komplexer. Antwort in unserer Bibel. Nämlich 2. Korinther 3, 6, merken wir etwas? Der Geist Gottes führt uns vom Neuen Testament ins Alte, vom Alten ins Neue und so durch die ganze Schrift. Schon am Sinai eine Herrlichkeit Gottes. Wie ein verzehrendes Feuer. Eigenartig. Verzehrendes Feuer ist unheimlich, nicht? Jetzt auf einmal soll das Herrlichkeit Gottes gleich sein. Also, 2. Korinther 3, von Vers 5 oder 6 an. Vers 5. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken. Haben uns das auch schon gemerkt? Aber wir sind doch tüchtig, etwas zu denken, von uns aus. Darauf verzichte ich. Ich glaube der Schrift. Als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist aus Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Ja. Und jetzt? Nicht des Buchstabens, nämlich des Gesetzes, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, und zwar was? Paulus schreibt an anderer Stelle, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber vorerst fleischlich unter die Sünde verkauft. Mich kann das Gesetz nach dem Buchstaben nur verdammen, verfluchen, töten. Aber jetzt, der Geist, der uns gegeben ist, ist fähig, die gleichen Buchstaben folgen, die gleichen Worte, die gleichen Sätze. So zu lesen, herrlich, Geist und Leben. Der Buchstabe des Gesetzes tötet, der Geist aber, der uns gegeben ist, macht die sonst tötenden Buchstaben lebendig. Das ist so etwas. Und jetzt unser Thema. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, wie wird also der Vorgang am Sinai hier bezeichnet? Als ein Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit begann. War das also auch eine Herrlichkeit damals? Was? Der Dienst des Todes in Herrlichkeit beginnen. Ja, so etwas. Steht so etwas in unserer Bibel? noch nicht genug. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit begann, sodass die Söhne Israels das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, weil er von Gott kam. Also, liebe Geschwister, praktisch, insoweit wir uns im Heiligen Geiste befähigt in die Gegenwart unseres Herrn stellen, geschieht da auch etwas. Da brauchen wir weiter gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun, das macht der Herr. Das Angesicht des Mose vom Herrn zurückkommend, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts konnten sie ihn nicht unverwandt anschauen. Eine Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte. Also diese erste Herrlichkeit ist und bleibt. Verzehrendes Feuer, gleichzeitig Herrlichkeit Gottes, wird aber weggetan. Die weggetan werden sollte, wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Ah. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, dass so etwas, bitte, aber so etwas können wir nur mit den Augen des Herrn Jesus sehen. Dass um der Herrlichkeit unseres Gottes selbst willen, der überragenden Herrlichkeit, sogar der Dienst der Verdammnis und des Todes, an denen er kein Wohlgefallen hat, aber genehmigt hat zur Durchführung, in verborgener Weise Herrlichkeiten Gottes in sich birgt, die wir im Neuen Testament nicht finden. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit überströmend in Herrlichkeit sein? Denn auch das Verherrlichte damals ist nicht in dieser Beziehung verherrlicht worden, wegen der überschwänglichen Herrlichkeit, die uns gegeben ist. Denn wenn das, was hinweggetan werden sollte, damals am Sinai auf Israel gelegt, mit Herrlichkeit eingeführt wurde, das, was hinweggetan werden sollte, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit bestehen, das uns geschenkt ist. Jetzt sind wir am Punkt 2. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber Herrlichkeit Jehovas damals schon seiend, tatsächlich von Paulus bezeugt, in unüberhörbarer Weise, Dienst der Verdammnis, Dienst des Todes in Herrlichkeit begonnen, aber, weil nicht nach dem Wohlgefallen Gottes, wieder hin genehmigt wurde, mit der zuvor gegebenen, von Gott gefassten Bestimmung, muss wieder weg. Um nicht nur etwas besseren Platz zu machen, sondern der Herrlichkeit Platz zu machen, des Gottes, der auch für uns ein verzehrendes Feuer ist, aber was ist denn das Wesen dieses unseres Gottes? Wir Austöchter, doch sehr einfach. Gott ist Liebe. Wir werden lernen heute Abend, das verzehrende Feuer unseres Gottes ist die Feuerglut seiner Liebe. Die Feuerglut seiner Liebe. Ich darf gerade weiterfahren so. Wir werden es eines nach dem anderen, hoffe ich, verstehen. Dass sie, versteht mich recht, unbarmherzig alles verbrennt, was nicht Liebe ist, was nicht Gottes Liebe ist. Die Gottes Liebe, die allem alles glaubt und alles hofft. Kann diese Gottes Liebe, die alles glaubt und alles hofft, zu Schanden werden? Antwort, wie steht geschrieben? Weil die Liebe, die alles hofft, und weil die Liebe alles hofft, kann diese Hoffnung nicht zuschanden werden. Wunderbar. Jetzt kommt Punkt 3. Heiliges Feuer. Dritten Mose 9, 23 und 24. Aaron und seine Mitarbeiter hatten die Opfer nach dem Gesetz bereitgestellt. Und was geschieht? Es fällt Feuer vom Himmel. Fällt heiliges Feuer vom Himmel und verzehrt das ganze von den Priestern bereitete Opfer. Getier, alles. Das war jetzt heiliges Feuer. Und was geschieht sofort? 3. Mose 10 in den ersten Versen. Was machen Nadab und Abihu? Die beginnen zu opfern und zu räuchern. Jetzt hat Gott vom Himmel her Feuer mit heiliges Feuer auf dem Altar angefacht. Und die beachten das nicht und nehmen gewöhnliches Feuer. Und wie nennt diese Schrift? Gewöhnliches, menschliches, irdisches, weltliches Feuer. Fremdes Feuer. Ja. Und was geschieht diesen beiden Söhnen des hohen Priesters? Die werden selber jetzt verzehrt mit Feuer vom Himmel. Nadab und Abihu. Wir haben vor uns heiliges Gottesfeuer, die Feuerglut der Liebe Gottes und fremdes Feuer. Alles, was nicht Liebesglut unseres Gottes ist, ist fremdes Feuer. Heiliges Feuer, fremdes Feuer. 3. Punkt. Viertens. Kommen wir zu Paulus. Kommen wir an die Reihe nach dem Hebräer. 1. Korinther 3, Vers 13. Ja, lesen wir doch von Vers 11 an. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut Gold, Silber, köstliche Steine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag, Jesu Christi ist gemeint, Richterstuhl Christi, vor den wir bald gestellt werden, wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Also, wenn wir Heustroh stoppen bauen, das verbrennt auch. auch bei uns. Insofern ist auch unser Gott ein verzehrendes Feuer. Heu, Stroh, Stoppeln sind alle wunderbaren Dinge in unseren frommen Augen, die nicht gezeugt und geboren sind aus der Liebe Gottes heraus. Er fährt weiter. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, also verzehrendes Feuer bei uns, so wird er, so haben wir uns, er, der alte Arthur Muhl, wird Schaden leiden. Er selbst aber, der neue Arthur Muhl, ist trotzdem gerettet, steht so geschrieben, jawohl, aber so wie durchs Feuer. Aha. Was bewirkt also die Feuerglut der Liebe Gottes bei uns? Ein letztes Ausscheiden von allem, was nicht Liebe ist. Wunderbar, die Liebe Gottes, die uns geschenkt ist, die in unser Herzen ausgegossen ist, mit dem Heiligen Geist, die glaubt alles und hofft alles. Das ist ja so wunderbar. Also wir können Gott nicht genug zutrauen, vertrauen, glauben. Ich sage jeweils, unser Gott ist würdig, dass wir ihm versuchen, jetzt will ich mal sagen, uns befleißigen, ihm, und ich bin daran, mich zu befleißigen, ihm endlich ein unendliches Vertrauen entgegenzubringen. Wäre er dieses Vertrauens würdig, können wir ruhig Ja sagen, zustimmen und ihn bitten, Herr, lass das bei mir zustande kommen. Er selbst aber ist der neue innere Mensch, wird gerettet werden durch so wie durchs Feuer. Also, Feuergluten der Liebe Gottes haben was für ein Ziel? Gerettet zu werden auf alle Fälle, und wenn es nicht ohne Feuer geht, dann durchs Feuer. Wunderbar. Mal so weit. Das war Punkt 4, Richterstuhl Christi. Fünftens, nach Apostelgeschichte 2, Vers 3 und folgende, ist ja der Heilige Geist, der ausgegossen wurde über die Apostel zu Pfingsten, kam auf sie wie Feuerflammen, Feuerzungen. Ah. Der Heilige Geist, der ist ja der Heilige Geist, der uns die Liebe Gottes verständlich macht, übermittelt, uns in der Liebe Gottes wachsen lässt, verwurzeln lässt, der Heilige Geist selber eine Feuerglut. Eine wunderbare, zarte Feuerglut. Sonntagsschule, brennender Dornbusch am Sinai. Feuer brennt, Feuer brennt, lodert, glut. Und der Dornbusch? Dem passiert gar nichts. Nur schnell, was stellt der Dornbusch dar? Das gottlose Israel, das halbstarke, widerspenstige, Israel ist der Dornbusch. Ist Jesus Christus diesem Dornbusch, dem ungläubigen Volk Israel, verheißen als König? Jawohl. Da lässt er sich herab. Hat dieser König eines Tages eine Dornenkrone getragen?
und zur Darstellung zu bringen, auch für dieses Volk Israel ohne mich. Mich verwerfend bin ich König, ihr König. Kann Israel verschwinden von aus der Welt- und Heilsgeschichte Gottes? Unmöglich. Und doch führt sie Gott durch Feuergerichte noch und noch. Dornbusch brennt, glühend lodert die Flamme, aber bleibt vorerst. Der Heilige Geist, fünftens, eine Feuerflamme Gottes, ich habe gesagt, so eine zarte, wunderbare, sorgfältige Flamme. Der Heilige Geist ist es ja, der sich unserer Schwachheit annimmt, in glühender Gottesliebe, zart, fein. Erforscht unsere Herzen, um vollkommenerweise verstehen zu können, wie wir es meinen eigentlich. Was wir eigentlich wollen. Wir möchten am liebsten unserem Gott nur noch Freude machen und Wohlgefallen. Und das stellt er fest. Hat die größte Freude an uns. Weil es Gott selbst ist, der das bewirkt hat. Das Wollen zum Guten. Das vollbringen möchte er auch noch, wenn wir schenken, wenn wir es ihm gestatten. Sechstens, die Taufe. Matthäus 3, Vers 10 und 11. Ich zwar taufe euch nicht mit Wasser, der aber nach mir kommen, der wird euch taufen mit Heiligen Geist und Feuer. Wieder, mit Heiligen Geist und Feuer. Müssen wir vor dieser Taufe Angst haben? Feuerglut der Liebe Gottes. Wenn wir an Lukas 12, 15 denken, da spricht Jesus, ich habe eine besondere Taufe, mit der ich getauft werden muss. Und diese seine Taufe heißt Gethsemane und Golgatha, bis in den Tod, den Sheol hinein, getauft. Es kommt etwas Gewaltiges. Letztes Gericht Gottes. Ich brauche nur das Stichwort auszusprechen. Der Feuersee. Bei einem der letzten Gerichte Gottes am großen weißen Thron finden Gerichtsverfügungen statt, dass entsprechende Geschöpfe in den Feuersee geworfen werden. Und dieser Feuersee hat einen zweiten Namen. Welcher ist der zweite Tod? Der zweite Tod. Das haben wir schon einige Male beachten dürfen. Die Liebe glaubt alles und hofft alles. Für alle. Und wird nicht zu Schanden. Ja, und was ist jetzt mit diesem letzten Gerichtsort, Feuersee, zweiter Tod? Wir schlagen auf, ausgerechnet das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Denn er, Christus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und jetzt, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Elberfelder haben es noch deutlicher gemacht. Eigentlich aus dem Griechischen. Als letzter Feind wird der Tod weggetan werden. Jetzt habe ich eine Frage, in der die Antwort schon drin liegt. Ist der erste oder der zweite Tod der letzte Tod? Jetzt dürft ihr ruhig lächeln. Warum habe ich diese Frage gestellt? Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Feuersee wird zweiter Tod genannt. Wunderbar, jetzt taucht die Frage auf, dürfen wir einen zweiten auch gleichzeitig mit einem letzten vergleichen, wenn es keinen dritten gibt? Dürfen wir einen letzten, wenn es nur zwei gibt, mit dem zweiten identifizieren? Wieder ist die Antwort in den Fragen drin. Ja, warum so kompliziert, Bruder Muhl? Sehr wichtig. Wir lesen jetzt im gleichen Auferstehungskapitel, Vers 45. So steht auch geschrieben, jetzt Achtung, der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele. Und jetzt, der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Wer ist dieser letzte Adam? Jesus Christus. Also hier wird Jesus Christus der Letzte genannt. Lesen wir weiter. Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub. Und jetzt wird Jesus Christus wie genannt? Der zweite Mensch vom Himmel. Also ein und dieselbe wunderbare Person, Jesus Christus, wird hier einmal wie genannt? Einmal der Zweite und gleichzeitig der Letzte.
Bitte Kassette wenden.
Ist ein und dieselbe Person gleichzeitig die Zweite und auch die Letzte? Jawohl. Jetzt haben wir die Antwort, was mit dem zweiten Tod, dem Feuersee, ist. Der Feuersee ist der zweite Tod. Als letzter Feind aber wird welcher Tod weggetan? Ja, der Tod, der letzte, ist der zweite. Der zweite Tod ist Feuersee, ist gleichzeitig der letzte. Und der wird weggetan, der Feuersee. Halleluja! Wir schließen aber nicht damit, sondern haben gerade noch Zeit, uns siebtens war Thema Feuersee. Dieser wird weggetan als letzter Feind, zweiter und letzter. Jetzt achtens, Hohelied, Kapitel 8. Lied der Lieder von Salomo. Kapitel 8. Es genügt, wenn wir lesen von Vers 6 an. Da bittet sie, die Sulamit, die Geliebte, die zum Frieden gebrachte, lege mich wie einen Siegelring in dein Herz, an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Oh, aber das ist eine Bitte. Wagt sie, die vom Herrn Geliebte, ihm zu sagen, ihn zu bitten. Lege mich wie einen Siegelring zuerst an dein Herz. Warum? Ich muss zuerst noch dein wunderbares Herz völlig kennenlernen. darin völlig zur Ruhe gekommen sein. Und jetzt wird die Bitte noch gesteigert in etwas ganz Gewaltiges. Lege mich wie einen Siegelring an deinen Arm, dann bin ich die Geliebte, mit der du alle weiteren Heiligen versiegelst. Arm, Siegelring am Arm, aufgedrückt, Vollmacht erteilt. Eines nach dem anderen. Und jetzt, kein Wunder, welche Wortfolge jetzt erscheint. Begründung: Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Hart wie der Scheol ihr Eifer. Oh, oh weh, das ist aber schade, nicht? Die Liebe ist hart wie der Scheol gegen sich selbst. Damit alle anderen begnadigt werden können, hat die Liebe Gottes das so vollbracht? Genau. Hat er seine Seele ausgeschüttet, hart gegen sich selbst, als Lösegeld, in den Scheol, in die Gewalt Satans, damit unsere Seelen frei werden konnten? Und jetzt? Ihre Gluten, die Gluten, die Feuer, ja, die Gluten der Liebe Gottes sind Feuergluten. Eine Flamme des Herrn. Konsequenz: große Wasser der Trübsal, der Gerichte, vermögen nicht die Liebe auszulöschen. Hier haben wir die Antwort auf die Frage, worin besteht denn das unauslöschliche Feuer? Die Feuergluten der Liebe Gottes, die sind unauslöschlich. Und Ströme überfluten sie nicht, diese Feuergluten. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Hart wie der Scheol ihr Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten. Wunderbar. Hohelied der Liebe, mit dem dürfen wir schließen. 1. Korinther 13. Zu beachten lohnt sich, den letzten Vers von 1. Korinther 12 noch zu beachten. Paulus ermuntert: Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch als alle Gnadengaben und alle Geistesgaben. Und Bruder Knoch übersetzt hier trefflich wie folgt. Zweiter Teil von Vers 31. Und einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Aha. Der mit dem vollkommenen Willen Gottes übereinstimmt. Nicht nur mit dem Wohlgefälligen und den guten Willen Gottes weit, weit, weit übertrifft. Und da greifen wir nur noch zwei Stücke heraus. Oder vielleicht einen kleinen Anklang ans Alte Testament. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, da spricht Gott, da spricht der Geist. nicht redete. Kann Gott mit Sprachen der Engel und der Menschen reden, der Jesus. Aber wir können nicht mit seiner Sprache vorläufig noch nicht reden. Aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel, ein Glöckchen. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, nicht wüsste, weiß Christus alles. Hat er Erkenntnis in allen Dingen? Kennt ihr alle Geheimnisse? Jawohl. Aber jetzt hätte nicht Liebe, nicht? Dann wäre ich nichts und würde nichts nützen und so weiter. Altes Testament kommt der hohe Priester dahergeschritten. Wer weiß, er spricht kein Wort, aber hört man trotzdem etwas. Aha. Am Saum seines hohepriesterlichen Gewandes ist immer ein Glöckchen und dann ein Granatapfel. Also alles natürlich erstellt. Ein Glöckchen und dann ein Granatapfel und wieder ein Glöckchen und wieder ein Granatapfel ringsum. Also wenn der hohe Priester sich bewegt hat, dann haben die klingenden Schellen geklungen. Aber was haben denn die Granatäpfel dazwischen zu tun? Granate, diese wunderbare Frucht, stellt nichts Geringeres dar als die Frucht der Liebe, die Liebe Gottes. Ah. Das heißt also, die Glöckchen bringen, durch was werden diese Glöcklein zum Klingen gebracht? Durch die Bewegung der Granatäpfel. Das heißt, wenn unsere Sprache ein Klingen ist von der Liebe Gottes her, angeklungen oder angestupft, nicht, dann ist in Ordnung. Sonst nur Töne des Erz, klingende Schelle. Und jetzt die zwei Punkte. Erstens, Vers 5. Sie gebärdet sich nicht unanständig, klar. Sie sucht nicht das Ihrige. Es kommt der Doppelausspruch. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. So. Ich bin daran, gegenüber diesem Wort, jede Vernunftfestung zu zerstören bei mir und jeden Gedanken, der sich erhebt, wieder diesen Ausspruch Gottes endgültig gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus. Erstens, die Liebe Gottes lässt sich nicht erbittern, kann sie nicht. Hätte Gott Grund genug, sich, wenn er in seine Schöpfung schaut und auf unsere Erde schaut, sich erbittern zu lassen? Kann er nicht, weil er die Liebe ist. Können wir uns auch nicht mehr erbittern lassen? Wir sind doch auch so lieb, nicht? Aha. Aber jetzt kommt das noch Schwergewichtigere. Diese Gottesliebe rechnet Böses nicht zu. Wollen wir das unserem Herrn versuchen, voll zu glauben. Und dann zu staunen und uns wie noch nie in einer Freimütigkeit uns gleichzeitig an sein Herz zu werfen und uns von ihm umarmen zu lassen. Genau wie wir sind. Dürfen wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, bitte. Das können wir alle noch lange nicht. Bitte. Weil wir nicht glauben, was geschrieben steht. Weil wir nicht in dieser lebendigen Hoffnung erfunden werden, die Gott uns geschenkt hat. Und bei dieser wichtigen Aussage brauchen wir noch einen zweiten, letzten Zeugen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Wunder, das ist mal Kapitel und Vers, weiß ich nicht. 2. Korinther 5 und Vers 17 an. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesum Christum, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos, das heißt das Weltall der Schöpfung, mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Rechnet Gott nur uns unsere Sünde nicht zu, unser Böses. Nein. Unser Gott, der einzig wahrhaftige Gott, hat in seiner Liebe zu seiner Schöpfung, also liebt Gott den Kosmos, das erschaffene Weltall, dass er seinen Sohn, einzig gezeugten, aus ihm geborenen Sohn, dieser allen seinen Feinden schenkt, als Rechtsanwalt sogar zur Verfügung steht, steht geschrieben, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnet. Warum? Weil Gott auf Golgatha mit allem Bösen und allen Übertretungen aller Geschöpfe endgültig abgerechnet hat. Bilanzfähiger Buchhalter. Alles ausgeglichen. Wunderbar. Unser Gott. 8 Punkte. Auch unser Gott ist ein wunderbares, verzehrendes Feuer. Halleluja. Amen.
Wollen beten. Du treuer Gott und Vater, der du uns neu gemacht hast, der du uns unsere Übertretungen nicht zurechnest. Wir erwarten deiner Herrlichkeit, damit aber auch deiner verzehrenden Feuerglut und deiner Liebe, die sich in ihm, deinem geliebten Sohn, offenbart. Lass uns in dieser Feuerglut des Heiligen Geistes bewährt werden. Lass uns dies mitnehmen von diesem Abend, dass deine Liebe höher ist als alle Vernunft. Dein Wort sagt uns, dass es unseres Fußes Leuchte ist. Das dürfen wir heute hören. Und lass uns mit dieser Leuchte ziehen von hier und deinen Segen mitnehmend und austeilend. Wir preisen dich und beten dich an. Du unser Herr Jesus Christus. Amen.
Weiteres Band leer.